von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Lasst uns in der Stille beten. Gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort.
Amen.
Die Gemeinde, die er predigt jetzt, die uns heute aufgegeben ist, ist neu in die Reihe der Predigtexte aufgenommen worden seit 2018. Aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 26 bis 29. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in der galatischen Gegend, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Ihr ist nicht Jude noch Grieche, ihr ist nicht Sklave noch Freier, ihr ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung ihr. Der Herr segne an uns dieses sein Wort. Liebe Mitchristen, für mich ist es ziemlich klar, warum diese Verse ausgewählt worden sind. Sie passen in den heutigen Zeitgeist. Da soll es ja keine Unterschiede mehr geben. Da soll alles gleich sein. Und was eben nicht so richtig gleich ist, das wird gleich gemacht. Und nun meint man sich auf diesen Vers, der in der Bibelausgabe im Fettdruck erscheint, berufen zu können. Ihr ist nicht Jude noch Grieche, ihr ist nicht Sklave noch Freier, ihr ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Da fallen doch alle Unterschiede hin, wenn alles gleich ist oder gleich sein soll. Und man meint sich hier auf den Apostel Paulus berufen zu können. Einerseits mit Recht. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, hat Christus angezogen. Es gibt bloß eine christliche Taufe. Und die ist für alle gleich. Und die ist auch in der Christenheit unbestimmt anerkannt. Egal, ob einer römisch-katholisch oder evangelisch-lutherisch getauft ist. Und sogar die Taufen der Freikirchen oder Sekten, die zählen. Hauptsache, die Taufe ist unter Verwendung von Wasser im Namen des dreieinigen Gottes vollzogen worden. Wenn das so geschehen ist, ist sie gültig. Und insofern wir getauft sind, sind wir tatsächlich alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Aber gilt das, was im Glauben gilt, in der Gemeinschaft der Christen gilt, gilt das überall? Und jetzt werden drei Gebiete genannt. Hier ist nicht Jude noch Grieche. der Galaterbrief ist einer der Hauptschriften in der Reformation gewesen, für Luther. Unter Griechen dürfen wir uns nicht Griechen vorstellen in dem Sinne, dass es geborene Griechen sind, sondern es sind auch Juden, die unter griechisch-kulturellen Einfluss standen. Die sogenannten hellenistischen Juden. Und zwischen diesen und denen, die immer am Tempelkult in Jerusalem geblieben sind, gab es in den paulinischen Gemeinden handfeste Spannung. Es war äußerst umstritten, inwieweit getaufte Christen verpflichtet sind, jüdische Gebräuche und jüdische Gesetze beizubehalten. Da entbrannte ein heftiger Streit um die Beschneidung. Sind Juden, die Christen geworden sind, oder Heiden, die Christen geworden sind, die gab es auch, sind die zu beschneiden? Und was ist denn mit den Speisevorschriften? Die sind im Alten Testament nicht zu knapp. Und manchmal sind sie bis in die Christenheit hinein gültig geblieben. Das sind die Sieben-Tags-Adventisten. Und die ältere Generation von ihnen, die hat sich immer, bevor sie im Gasthaus einkehrte, sehr genau vorher kundig gemacht, ob es auch Rinderbraten gibt, damit sie kein Schweinefleisch essen müssen. Oder die Zeugen Jehovas. Da kommt keine Blutwurst auf den Tisch. Und mit Blutübertragung tut man sich sehr, sehr schwer. Steht doch in der Heiligen Schrift, sagen sie. Und da war einiges zu klären. Und Paulus hat, und damit besteht sein Lebenseinsatz, darum gekämpft, dass es ein gesetzesfreies Christentum gibt. Dass Christus uns frei macht von kultischen Gesetzen. Und dass wir nicht das Juden werden müssen, um Christen zu sein. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Das ist damit gesagt. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Das Leidepunkt. Ja, was ist denn nun, wenn ein Christ Sklaven hat? Muss er die freilassen, in die Freiheit entlassen, weil er nun alles anders geworden wäre? Und Paulus handelt dies ab in einem Brief, der ja sehr selten in der Christenheit gelesen wird, im Gottesdienst wohl gar nicht vorkommt. Der Brief an Philemon. Da ist dein christlicher Herr, dein christlicher Sklave. Wie ist das denn? Und Paulus sagt, also sie sollen sich wie Brüder zueinander verhalten, aber an der äußerlichen Ordnung ändert sich nichts. Denn im Glauben kann man auch frei sein, wenn man jemanden äußerlich gehört. Hier ist nicht Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Damit sind wir bei einem Punkt angelangt, der in unserer Gegenwart eine große Rolle spielt. Gleichberechtigung. In jeder Beziehung. Jetzt kann man sagen, ja, das steht ja auch in der Heiligen Schrift. Durch die Taufe aller Christen. Und die erste Christin in Europa ist Lydia gewesen, eine Purpurhändlerin in Philippi, die christliche Mission sehr bezogen hat. Und doch hebt Paulus grundsätzlich nicht die damals geltende Ordnung auf. Nicht, dass Frauen damals überhaupt nichts zu sagen gehabt hätten. Das entscheidet sich immer individuell. Es gab Königinnen im Herrscheramt, sehr, sehr einflussreiche Frauen. Und bis heute ist es ja manchmal so, die Frau spitzt die Pfeile und der Mann schießt sie los. Die graue Eminenz im Hintergrund, von der man spricht, also Frauen sind nie ohne Einfluss und Bedeutung gewesen. Aber nun hat es auch in der Christenheit das Problem gegeben, wie ist es denn im geistlichen Dienst? Da gibt es zwei Bibelstellen, auch vom Apostel Paulus, wo es heißt, das Weib schweige in der Gemeinde. Und das ist oft herangezogen worden von Gegnern der Frauenemanzipation oder Frauenordination. Und wenn sie etwas fragen will, soll sie zu Hause ihren Mann fragen. Und dann gibt es noch die andere Stelle, die aber eigentlich gewichtiger ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, da heißt es einer Frau, gestatte ich nicht, dass sie in der Gemeinde das Lehramt hat. Und heute sagt man, ja, das sind zeitbedingte Äußerungen, die dem damaligen Zeitgeist entsprechen, aber nicht mehr in unserem. Und im Timotheusbrief kann man dann noch lesen, eine Frau wird selig dadurch, dass sie Kinder gebären. Uns mag das alles überholt vorkommen, aber ganz so überholt ist es auch nicht. In der lettischen Kirche, einer lutherischen Kirche, ist die Frauenordination rückgängig gemacht worden. Und in den letzten Jahren auch nicht praktiziert. Und für uns ist die Sache entschieden, auch mit guten Gründen. Aber immerhin, die Alten haben sich etwas dabei gedacht. Eine Frau wird selig, dass sie Kinder zur Welt bringt. Es gibt ein römisches Sprichwort, das heißt, Pater internus mater incerta semper est. Also, der Vater ist immer ungewiss, aber die Mutter ist immer gewiss. Ihr wird der Mutterschaft ein hoher Wert eingeräumt. Und es ist in unserer Zeit eine große Gefahr, dass die bestausgebildetsten Frauen, die intelligentesten Frauen, die etwas zu vererben haben, die den Kindern fürs Leben etwas mitgeben können, dass die wenigsten Kinder haben, und auf gar keinen Fall. Sodass der Geburtenstand in Deutschland gefährlicher abgesunken ist. Das ist für unser Volk eine große Gefahr, dass hier für die Zukunft schon manche Dinge sehr bedenklich sind. So sehr, wie es die Gleichheit vor Gott unbestritten ist. Und die Fähigkeiten der Frauen auch nicht. So gibt es doch Unterschiede, die durch die Schöpfungsordnung Gottes festgelegt sind und die kein Mensch aufheben kann, die schafft man nicht aus der Welt. Und nach biblischer Überzeugung ist volles Menschsein erst durch Frau und Mann gegeben. Erst die beiden Geschlechter erfüllen das Menschsein im ganzen Sinn. Die Mutter ist unverzichtbar und spielt die größere Rolle, wenn es um Nachwuchs und Kinder geht. Aber der Vater ist auch unverzichtbar. Und so gehören beide Teile dazu. Die Unterschiede, die werden immer bestehen. Die Schöpfungsordnungen Gottes, die sind nicht aufhebbar. Und deshalb ist es immer nötig, dass der christliche Glaube vereint, zusammenführt, Eintracht stiftet, den Zusammenhalt fördert, in der Familie, zwischen den Generationen und auch in unserem Volk. Dass die Zerrissenheit überwunden wird und dass unser Volk wieder zusammenfindet. Und wir wollen es in unser tägliches Gebet einschließen, dass unser Volk zum Glauben kommt, dass wir uns auf das besinnen, was unser Leben prägt, was zur Nächstenliebe dient, was Menschen zusammenführt. Das Trennende, das wird immer bleiben, aber es darf nicht das Übergewicht erhalten, sondern wir müssen wieder zusammenfinden in unserem Vaterland, in unserem Glauben, in unserer Verantwortung für das Ganze. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. In unserem Gesangbuch steht ein schönes Gebet von Christoph Blumhardt unter Lied Nummer 252. Unter 252, das wollen wir zum Abschluss miteinander beten. Gesangbuch 252. Herr, unser Gott, sei mit uns, mit deinem Geiste berühre uns, dass unsere Herzen etwas empfangen mögen und wir Freude haben können, auch im Leben des Feindes und der Anfechtung und im Leben für den Mut auch aus des Todes. Behüte uns in deinem Wort und lass es uns immer wieder Licht werden, damit wir auch dir folgen und deinen Willen tun können. Sei mit uns auf allen unseren Wegen und begleite du alles mit deiner Hand. Amen. Der Friede Gottes, der Höhe ist mit allen von uns. Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.